Manchmal bedauere ich echt, dass ich schon so alt bin, weil wenn ich noch nicht so alt wäre, dann wäre ich vielleicht bei Matthias in die Schule gegangen. Ich glaube, das hätte mir richtig Spaß gemacht in Mathe und in Englisch. Der kann Sachen gut erklären. Halleluja. Ich möchte kurz beten, weil es halt... Heute haben wir das volle Programm. Wir ärgern uns nicht über die Technik. Wir lieben die Männer und Frauen, die ihren Dienst tun, und wir kriegen das hin. Halleluja. Und wir preisen dich, Geist Gottes, dass du wirkst heute Morgen. Wir preisen dich, dass du unsere Herzen transformierst. Und ich danke dir auch, dass du der bist, der predigt, der das Wort heute ausgesucht hat, der uns entwickelt, der uns verwandelt in das Bild Jesu Christi. Und Herr, wir erwarten dein Handeln unter der Botschaft. Wir erwarten, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, der Hartes wegnimmt und der uns formt, wie der Töpfer den Ton formt. Ehre sei dir dafür. Amen. Amen. Ist meine... Es fällt heute aus. Okay, die sind wahrscheinlich alle schon weg. Okay, sammelt sie wieder ein, das wird ihnen auch helfen. Also ich hab voll gedacht, der Matthias hat recht, ich habe auch Gedanken des Geizes schon gehabt, gerade letzte Woche.
Meine Herren, ihr nicht, aber...
Doch, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich denke, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen kurz, ihr erzählt es ja nicht weiter, ihr seid ja Gemeinde. Also der November war ein cooler Monat, so konnte man so richtig im Unsichtbaren auf dem Wasser gehen, irgendwie so finanziell als Gemeinde. Die Einnahmen waren weit entfernt von dem, was wir durchschnittlich brauchen im Monat. Und ich dachte so an unsere nette Rücklage und ich dachte auch... Nee, da will ich eigentlich, da wollen wir doch gar nicht dran. Dann dachte ich an den Teppich, der jetzt bestellt ist. Dachte ich, so viel Geld für einen Teppich. Und während ich mich so sorgte und geizig war, hat Gott zu mir geredet. Er hat das irgendwie mitgekriegt. Und dann sagt er zu mir, Iris, ich möchte aber gerne einen schönen Teppich in meinem Haus. Das ist mein Haus. Mach du der Mama keinen Kopf um das Geld. Dann habe ich mich so geschämt und habe ich gedacht, Herr, du hast den allerschönsten Teppich aller Teppiche überhaupt verdient. Und Colaflecken und Flicken und Wellen sind nun wirklich nicht mehr prickeln. So langsam reicht's. Und ich freue mich richtig drauf. Und Gott hat so zu mir geredet und ich dachte, boah, was bilde ich mir da eigentlich ein? Als ob ich das hinkriegen müsste und als ob ich mit Flecken leben wollte. Wollen wir ja zu Hause auch nicht. Und dann habe ich einfach nicht mehr aufs Konto geguckt und nur noch gebetet. Und ich kann euch zu Gottes Ehre sagen, dass wir, weiß ich nicht, müsste es nochmal ganz genau nachrechnen, aber bis auf wenige Euro genau das bekommen haben, was wir gebraucht haben. So, Ehre dem Herrn. Gott hat seinen Plan. Gott hat, was Gott bestellt, bezahlt er auch, hat mal einer gesagt. Das gilt. Es ist innerhalb von 2 oder 3 Tagen passiert. Irgendwann hat der Bernd dann aufs Konto geguckt und hat plötzlich am Jauchzen irgendwie oder hat gesagt, oh! So irgend so ein Geräusch hat er gemacht. Dann habe ich gesagt, was hast du denn? Sagt er, stell dir vor. Und also Gott ist echt, Gott ist cool, Gott ist groß. Halleluja. Ich bin noch so bewegt von den Zeugnissen und von den Sachen, die passiert sind und von gestern, von unserem Mitgliedstag. Also es ist richtig stark, aber wir wollen heute auch was lernen, wir wollen heute was mitnehmen und ich verrate euch unser Thema. Unser Thema heute Morgen heißt Lieben, wie Jesus geliebt hat. Und der zugrunde liegende Haupttext, der steht in 1. Petrus 1, Vers 22. 1. Petrus 1, ich schreibe es euch mal auf, deswegen habe ich ja die Stifte da. Zellleiter, mag der Hinweis erlaubt sein, ich habe ein Handout erstellt, aber ich hätte eine Nachtschicht einlegen müssen, um es zu vervielfältigen, zu falten und mitzubringen. So werde ich das dem Thomas, denke ich, mailen und ihr könnt es dann im internen Bereich, vielleicht auf der Homepage, im Laufe der Woche euch runternehmen und könnt es verwenden. Ich glaube, da kann man sehr gut Zellen mitmachen. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander aus reinem Herzen.
Was sagt die Bibel uns da? Wir sollen die Seele reinigen, damit ich meinen Bruder lieben kann. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, lassen wir das mal weg, wohin, gereinigt habt. Wer ist die Wahrheit? Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit ist auch das Wort Gottes. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Das heißt, meine Seele hat Flecken, vielleicht nicht mit von alter Cola, aber andere Flecken, Flecken von Haltungen, da lernen wir wohl nächste Woche drüber, Flecken von Gedanken, von Einstellungen und auch von Worten, die aus den Gedanken emporkommen. Und man kann seine Seele reinigen. Man kann seine Seele reinigen durch Gehorsam. Das heißt, indem ich das tue, was Gott möchte, dass ich tue, reinige ich meine Seele. Und das Ergebnis, das sagt uns dieser Vers, Petrus schreibt es hier, ist, ich bin in der Lage, meine Geschwister so zu lieben, ich sag jetzt mal so, wie Jesus sie geliebt hat oder liebt. Ungeheuchelt. Ich tue nicht nur so, als ob. Ich drück dich nicht nur am Sonntag, sondern ich freue mich von Herzen, dich zu sehen. Ich wachse, oder wie sagte Werner Kniesel, ich entwickle meine Liebe. Und ich finde, der Vers lässt auch den Rückschluss zu, die Reinheit meines Herzens, den Zustand meines Herzens als Christ, kann ich ablesen an meiner Haltung dem anderen gegenüber. Es gibt einen Bibelvers, wenn ich den lese, dann schlägt mein Herz meistens höher. Der steht in Matthäus 5, Vers 8. Das ist ein Teil der Bergpredigt. Da sagt Jesus, selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Gott sehen, Gott nahe sein, Gott erleben, Gott in meinem Leben völligen Zutritt gewähren. Das begeistert mich, das will ich von ganzem Herzen. Und ich möchte ein reines Herz, damit zwischen mir und Gott nichts ist. Im Galaterbrief steht, Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schreib uns die Bibelverse mal so ein bisschen auf, in der Hoffnung, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Und dann nochmal richtig tief drüber nachdenkt. Eine weitere Bibelstelle, Worte von Jesus selbst aus Johannes 15. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in dieser meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote bewahrt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters bewahrt habe und in seiner Liebe bleibe. Dies ist mein Gebot, jetzt hört zu, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben einsetzt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch befehle. Es war Johannes 15, 9 bis 10 und lest einfach weiter die anderen Verse noch mit dazu. Was sagt mir das? Das sagt mir, wenn ich mein Leben, die Jahre, die ich habe, geboren, 73, Todesdatum noch offen, aber eins weiß ich, zwei Ziffern kenne ich, die Jahreszahl wird mit einer 2 und mit einer 0 anfangen. Muss man jetzt kein Prophet sein oder irgendwas vorahnen können, das wird so sein. Das heißt, wenn ich die Jahre, die mir vergönnt sind, die mir bleiben, einsetze für Jesus, wenn ich das tue, was er sich wünscht, wo sein Herz für schlägt, dann habe ich ihm meine Liebe bewiesen. Und wenn wir einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat, bleiben wir in der Liebe Gottes. Das heißt, wenn ich die Summe dieser Bibelstellen jetzt nehme, besonders der letzten, ich kann nie für mich alleine beweisen, wie sehr ich Gott liebe. Nehmen wir mal an, ich habe die Einsamkeit bevorzugt, ich gehe in keine Gemeinde, ich halte mich zurück, ich singe da zu Hause meine Lobpreislieder und lese die Bibel vielleicht. Aber letzten Endes ist die Schule für die Entwicklung der Liebe und der Indikator für den Zustand deines Herzens nur möglich, wenn du in der Gemeinschaft bleibst, die Gott dir als Christ verordnet hat. Ich kann nie als Eremit in diesem Sinne so beweisen, dass ich Gott lieb habe, weil Jesus möchte, dass wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Und wenn du mal, wir haben ja alle oder viele haben Bibelprogramme auf dem Computer, auf dem iPad oder auf dem Handy, wo auch immer, wenn du da mal den Suchbefehl eingibst, einander, Kriterium NT, Neues Testament, wirst du eine Menge Bibelstellen finden. Und das Geheimnis ist, einander Bibelstellen kann man nicht Folge leisten in der Höhle allein. Oder? Nee. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns dem Stellen herausfordern lassen und ganz ehrlich auf unser Herz gucken und sagen, wo stehe ich eigentlich? Johannes, der Apostel Johannes, der hat ja auch 2, 3 Briefe geschrieben. Und in dem ersten Brief sagt er, wer sagt, ich habe ihn erkannt, und bewahrt seine Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Das ist nicht sehr diplomatisch formuliert, sondern sehr deutlich. Wer aber hingegen sein Wort bewahrt, in dem ist die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist verpflichtet, selbst auch so zu leben, wie jener gelebt hat. Und ein letzter Bibelvers, auch aus dem Johannesbrief, ähnlich formuliert, nur ein paar Verse weiter, ab Vers 9, steht dann, wer sagt, dass er im Licht sei und dabei seinen Bruder hasst, der ist nach wie vor in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, und kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und lebt in der Finsternis und weiß nicht, auf welchen Weg er sich verirrt, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Mensch, Johannes, da hast du uns ganz schön was zum Knabbern geboten. Meine Haltung meinen Geschwistern gegenüber zeigt mir also, ob ich im Licht Gottes lebe oder ob ich im Dunkeln völlig die Orientierung verloren habe. Die Liebe zu Menschen, nach all den Bibelstellen, ist kein Extra, ist keine Option, ist keine Möglichkeit, ist keine Wahl, ein Sahnehäubchen auf dem christlichen Lebenskuchen, sondern die Liebe zu Menschen zeigt in der Substanz, ob du wirklich Gott nachfolgst. Doch, einen Vers habe ich doch noch. Wieder Johannes, ein Kapitel weiter. Er wird immer drastischer. Scheinbar denkt er am Anfang des Briefes, war er noch zurückhaltend, aber im dritten Kapitel, in der zweiten Hälfte vom 14. Vers, wird er dann wirklich ganz deutlich. Er schreibt hier, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er seine Seele für uns niedergelegt hat. Auch wir sind verpflichtet, das Eigenleben unserer Seele zugunsten der Brüder niederzulegen. Boah. Wenn man mit Leuten über Gott spricht und über Sünde, manche sagen dann, ich bin doch ein rechtschaffender Mensch, ich habe doch noch keinen umgebracht. Aber die Bibel setzt einen ganz anderen Maßstab an. Boah, was für eine hohe Messlatte. Hast du noch nie, jeder von uns hat schon Gefühle des Hasses erlebt. Jeder von uns hat Unrecht erlebt, hat Unrecht beobachtet, hat Ablehnung und Feindschaft von Menschen erlebt. Und hast du dann nicht auch gedacht, oh, dem könnte ich jetzt gerade mal, weiß ich nicht was. Hab das schon gedacht. Manchmal hat's gereicht, dass einer meinen Hund mit Schimpfnarben belegt hat, dass sowas in mir aufgestiegen ist. Ganz hässliche Gefühle und Gedanken. Und Jesus sagt uns hier durch Johannes, wenn du deinen Bruder hast, wenn du, ich sag's jetzt mal so, ein Defizit an Liebe hast, wenn du da nicht rein bist, bist du genauso wie ein Mörder. Es gibt keinen Unterschied. Und was tut die Liebe, wenn wir auf die andere Seite gucken, das Gegenüber? Die Liebe hat Christus uns vorgelebt. Die Bibel sagt hier, seine Seele hat er für uns niedergelegt. Und dann kommt eine Formulierung, die ich so klasse finde. Denn wir sind verpflichtet, schreibt Johannes, das Eigenleben unserer Seele zugunsten der Brüder niederzulegen. Das Fleischkreuzing, hat Matthias gesagt, es war fast wie eine Einleitung hierzu. Darum geht es. Ein Stück sterben aus Liebe zu dem anderen. Verzichten, sich demütigen und Entscheidungen treffen, die sich vielleicht nicht schön anfühlen, die aber richtig sind. Okay, das ist jetzt ziemlich ernst gewesen. Echt. Ein bisschen zur Auflockung, es war auch nur meine Einleitung. Jetzt fürchtet ihr euch schon vor dem, was jetzt noch kommt. Nein, ihr seid ganz mutig. So, dann habt ihr alle Bibelstellen. 1. Johannes 3, 14b bis 16. Die Katharina Roth, die Roths aus der Schweiz, waren ja vor kurzem bei uns, sie hat ein Buch geschrieben, hat sie mir geschenkt. Das habe ich auch schon gelesen. Und da habe ich wieder was gelernt über die deutsche demokratische DDR, wie du immer so schön sagst. Genau. Mein erster Punkt heißt nämlich Systemwechsel oder Leben in einer anderen Welt. Deutschland war geteilt. Ich habe das jetzt mehr so aus der westlichen Perspektive natürlich nur erlebt. Aber ich finde das immer spannend, wenn Leute erzählen und ja, das ist auch ein Bild, was sich für geistliche Dinge, finde ich, sehr gut eignet. Sie schreibt, ich erinnere mich noch genau an das Jahr 1990. Nachdem 1989 die Berliner Mauer gefallen war, oder anders gesagt, der eiserne Vorhang, der die Grenze des Lebensraumes bis dahin deutlich markiert hatte, sich öffnete, änderten sich im darauffolgenden Jahr die Systeme meines bisherigen Lebens von Grund auf. Während man in der DDR wohlweislich jeglichen Kontakt mit einem Amt vermied, sollte man sich jetzt beim Arbeits- oder Sozialamt melden, um Hilfe zu bekommen. Dasselbe bestand, nämlich Psychiater und Psychologen, der vorher dafür gesorgt hatte, dass systemkritische Menschen hinter Türen ohne Klinken ruhig gestellt wurden, sollte plötzlich mein Verbündeter zur Bewältigung von persönlichen Krisen sein. Es gab neues Geld. Das alte war, obwohl ganz normal erarbeitet, nur noch die Hälfte wert. Der Bäcker an der Ecke verschwand, der Konsum hieß jetzt Spar, das HO-Kaufhaus Hertie und die Armee statt NVA-Bundeswehr. Die KWV, für Westdeutsche ist das hier unten erklärt, kommunale Wohnungsverwaltung heißt das, wurde abgelöst vom Vermieter, die FDJ, Freie Deutsche Jugend, verschwand ersatzlos. Plötzlich saß der SED-Genosse, der jahrelang erklärt hatte, dass nur die Dümmsten an Gott glauben, in Klammern, Glauben heißt nicht wissen und nicht wissen heißt dumm sein, an Weihnachten mit der ganzen Familie neben mir in der Kirche. All das und noch vieles mehr geschah in einem Jahr. Erstaunlicherweise haben sich die Politiker manchmal gewundert, dass die Menschen nicht so schnell mitkamen. Wenn wir ins Reich Gottes eintreten, haben wir es mit einem mindestens genauso dramatischen Systemwechsel zu tun. Herrschaftsverhältnisse haben sich grundlegend geändert, Werte und Prinzipien sind völlig anders definiert und viele Worte bekommen eine ganz neue Bedeutung. Spannender Vergleich, wie ich finde. Als wir uns bekehrt haben, haben wir eine neue Heimat bekommen. Die Bibel sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind hier in einem Gaststatus. Jetzt haben wir ja als Ost- und Westdeutsche noch viel gemeinsam gehabt. Die Sprache, wenn auch in unterschiedlichen Dialekten zugegebenermaßen. und auch eine viel längere gemeinsame Vergangenheit, gibt es, kann man dieses Bild ja auch noch anderweitig einsetzen oder ein anderes Bild für das Gleiche nehmen, nämlich die Tatsache, dass es viele Leute gibt von überall aus der Welt, die nach Deutschland kommen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, auch wenn wohl die Fachkräfte jetzt den umgekehrten Weg einschlagen, wie ich gelesen habe, sind wir ein Land, in dem viele Leute anderer Nationen, anderer Sprachen, anderer Kulturen und anderer Kontinente sogar, sie kommen zu uns und die Motive sind höchst unterschiedlich. Ich habe in meinem Berufsleben, am Anfang meines Berufslebens mal für ein Vierteljahr auf dem Ausländeramt gearbeitet. Ich habe auch lange, 3 Jahre lang mal auf dem Sozialamt gearbeitet und ich habe die verschiedensten Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die aus dem Ausland kamen. Also mein Job war es, Sozialhilfeempfänger in Arbeit zu vermitteln. Ich hatte, werde sie nie vergessen, eine ganz liebe ältere Dame, die stand weinend neben meinem Schreibtisch, weil sie so gerne arbeiten wollte und nicht von Sozialhilfe leben. Aber die Frau war so krank, dass sie überhaupt nicht arbeitsfähig war. So, um das Vorurteil, die sind alle so mal zu entkräften. Aber ich habe auch die 3 irakischen Männer in meinem Büro sitzen gehabt, die mir freudestrahlend erzählt haben, dass Saddam Hussein in ihren Rücken leider kaputt gemacht hat und dass sie überhaupt nicht arbeiten können. So, die Motive sind unterschiedlich. Will keine Vorurteile erhärten. Aber es gibt natürlich Menschen, die mit dem Motiv kommen, ich hätte gern ein besseres Leben, gibt's ein gutes soziales Netz, da wird ich einen besseren Lebensstandard haben und andere kümmern sich um mich. Und auch hier wage ich mich mal hinaus und sag, auch das finden wir im Reich Gottes. Wir finden Einwanderer ins Reich Gottes, die sich nicht wirklich integrieren wollen, aber die sehr gerne das soziale Netz nutzen, die christliche Infrastruktur und die Sehnsucht treibt, ein besseres Leben zu haben. Das ist nicht im Grunde verwerflich. Wir glauben an einen guten Gott. Aber wenn es das Einzige ist, was dich treibt, hast du es noch nicht ganz ergriffen. Sagen wir es mal so. Es gibt Menschen, denen fehlt der Wunsch, Christus nachzufolgen, aber sie haben gerne das, was Christus zu bieten hat. Nicht wirklich Jesus sitzt dann auf dem Herzensthron, sondern die Sorge um das eigene Wohlergehen. Vielleicht sehen sie aus wie Staatsangehörige des Reiches Gottes, aber sie sind nicht wirklich im Reich Gottes integriert. Sie pflegen ihre eigenen Gewohnheiten, Werte, Prinzipien. Vielleicht sprechen sie sonntags die christliche Sprache und wenn du sie zu Hause besuchst, sprechen sie die Sprache der Welt, der alten Heimat, wo wir alle herkommen. Vielleicht handeln sie hier so, aber ihr Herz ist nicht wirklich verändert und nicht zumindest darauf ausgerichtet, Jesus zu folgen. Niemand von uns ist schon angekommen, aber wir jagen, wie Paulus es schreibt, dem nach. Wir versuchen es zu ergreifen und wir wollen uns entwickeln. Und wenn wir diesen Gedankensystemwechsel, andere Kultur, Einwandern ins Reich Gottes vertiefen, dann ist wer unser, wie sagen die Deutschen, Leitbild, unsere Leitkultur? Wer ist der Prototyp des himmlischen Bürgers? Genau, Christus. Jesus ist das. Er hat es uns vorgemacht. Und er ist unser Vorbild. Und er hilft uns dabei, uns zu integrieren. Und das Wunderbare ist, wir müssen nicht in irgendwelche Seminare gehen, um dann irgendeinen amtlichen Stempel zu kriegen, integriert oder so, sondern wir haben den Heiligen Geist im Alltag an unserer Seite und er will unser Coach, unser Trainer sein und er will mit uns einüben, was in Gottes Welt üblich ist und was in Gottes Welt richtig ist. Und jeder Mensch hat, wenn er ins Reich Gottes kommt, eine Vorstellung davon, was typisch ist für die christliche Kultur. Und wir haben Bilder davon, wie Gott wohl ist. Da gibt's allerdings auch sehr viele Illusionen. Eine Illusion, die ich hatte, als ich mich bekehrt habe, als ich noch junggläubig war, war, alle Menschen mit einem Fischaufkleber auf dem Auto sind nette und anständige Menschen. Und die sind total begeistert, wenn ich die anlabere und sage, oh, sie sind ja auch Christ. So, an einer Tankstelle, in Dietz war es, glaube ich, habe ich dann gelernt, dass das nicht immer auf Gegenliebe stößt, wenn ich so durch die Welt laufe. Und meine Illusion ist gestorben. Vielleicht haben wir ein Bild von Gott als dem netten Mann mit grauem Bart, sehr gutmütig und langweilig und müssen lernen und begreifen, dass Gott so viel anders, so viel spannender, so viel interessanter ist und auch ganz andere Facetten hat. Vielleicht hatten wir die Illusion, wir sind in die Gemeinde gekommen und gesagt, jetzt habe ich sie gefunden. Die vollkommene soziale Gemeinschaft von Menschen. Herzlich willkommen. Deine Illusion wird sterben. Eines Tages wirst du merken, dass Schwester Friedholde, die immer so schön betet, auch andere Seiten hat. Und du wirst denken, hatte ich gar nicht gedacht. So lass dich nicht davon erschüttern. Folge dem einzig wahren, vollkommenen Prototyp, Vorbild, Leitbild Jesus trotzdem nach. Die Bibel sagt, wir legen den alten Menschen ab und wir ziehen den neuen Menschen an. Und Gott wünscht sich, dass wir verwandelt werden in das Bild Christi. Und dazu gehört auch, wie wir miteinander umgehen. Deswegen heißt die Predigt, lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich glaube, Gott träumt davon, dass wir miteinander so anders umgehen, so ungewöhnlich, so von Liebe geprägt, dass die Leute Fragezeichen kriegen über dem Kopf, dass sie neugierig werden. Ich glaube, dass unsere Ehen, unsere Beziehungen, unser Verhältnis zu unseren Kindern, wie wir als Zelle miteinander umgehen, als ganze Gemeinde, so anders sein sollte, so positiv durchdrungen, dass Menschen fragend werden. Es ist eine Strategie, die Gott verfolgt, um Menschen, neue Menschen in sein Reich zu ziehen und die Alten zu erziehen. Wie liebt man Menschen? Vielleicht sagst du, mir geht das manchmal auch so mit Predigten. Ich weiß schon, was richtig ist, aber bitteschön, wie macht man das eigentlich? Wie liebt man denn andere so, wie Jesus uns geliebt hat? Und ich habe heute, die Bibel sagt, unser Wissen ist Stückwerk, ich habe heute 4 Tipps mitgebracht, wie du das machen kannst. Wie du andere Menschen, das kann dein Ehepartner sein, das kann dein Kind sein, das kann die Zellschwester sein, die dich schon seit 3 Monaten nervt und wegen der du dir schon Gedanken gemacht hast, ob du nicht lieber zur Zelle von der Eulalia gehen solltest, weil da gibt's sowas wahrscheinlich nicht. Ist auch eine Illusion, aber nee. Ja. Aber der Gedanke war vielleicht mal da, wie liebt man Menschen? Und ich habe durch Bücher und Input von anderen kostbaren Menschen gelernt, dass eine Möglichkeit ist, Menschen zu lieben, auf Kleinigkeiten zu achten und Verpflichtungen zu halten. Kleinigkeiten beachten und Verpflichtungen einhalten. Wenn ihr das so hört und lest, fallen euch bestimmt so Sachen dazu ein. Du verabredest dich mit jemandem und du gehst wirklich hin. Ist schon mal eine feine Sache. Hast du eine Verpflichtung eingehalten. Du wirst Gemeindemitglied und du übernimmst einen Dienst und bist darin treu. Du versprichst deinem Mann, dich an das Haushaltsbudget zu halten, das Haushaltsgeld, was er dir gibt, so einzuteilen, dass es langt. Oder du Mann, verpflichtest dich deiner Frau gegenüber, wenn im Haus was kaputt ist, dich zeitnah darum zu kümmern. Das ist etwas, wo ich Bernds Liebe erlebe, dass er da ganz treu ist. Kleine Aufmerksamkeiten, kleine Gefälligkeiten sind ganz wichtig. Kleine Unhöflichkeiten, Rücksichtslosigkeit, Ablehnung, das führt, wenn wir das Vertrauen mal als wie ein Konto nehmen wollen, zu Abbuchungen auf deinem Vertrauenskonto. Und in Beziehungen sind die kleinen Dinge oft die wirklich wichtigen. Ich freue mich zum Beispiel sehr, dass meine Zellfrauen pünktlich kommen. Manche nehmen Unannehmlichkeiten auf sich, um früher zu kommen und müssen wirklich hart dran arbeiten, die Kurve zu kriegen. Aber mir sagt das, es ist ihnen wertvoll, mit mir Zeit zu verbringen, zur Zelle zu kommen. Der Thomas Hoffmann, für den habe ich mal einen Dienst übernommen und hinterher irgendwann habe ich ein Päckchen Merci geschenkt gekriegt. Da habe ich gedacht, was ist das? Womit habe ich das verdient? Er hat sich dafür bedankt. Das fand ich total edel. Musste nicht wieder machen, sollte das nochmal der Fall sein. Aber es ist eine Möglichkeit zu zeigen, hey, das, ich bin dir dankbar dafür. Es war eine Kleinigkeit, die viel geredet hat. Ich mag übrigens die Blauen lieber als die Roten. Nur mal so am Rande. Okay. Die Heike ist, sie steht ihm im Nichts nach, seine Frau. Die war so aufmerksam im vorletzten Jahr, dass sie gecheckt hat, dass ein ganz bestimmtes Bild mir sehr viel bedeutet und dass ich mir das irgendwann mal kaufen wollte. Und bei der Zellweihnachtsfeier habe ich es dann in Öl, nicht selbst gemalt, aber die haben mir das Bild gekauft. Das war eine Bemerkung und sie hat das wahrgenommen. Und ich war so gerührt, dass ich fast am Heulen gewesen wäre. Und wer mich kennt, weiß, es ist nicht einfach, mich zum Heulen zu bringen. Aber Gott arbeitet dran. Und vor Freude zu weinen ist was sehr Schönes. So Kleinigkeiten. Merkt ihr, wenn Weihnachten kommt, wie schwer das manchmal ist, Geschenkideen zu haben? Genau. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr besser, indem wir im Januar schon anfangen, die Leute zu beobachten, uns Notizen zu machen und ihre Bemerkungen nicht zu überhören, sondern vielleicht wahrzunehmen, boah, darüber würde sich der und der freuen. Okay, Verpflichtungen einhalten meint, ich halte meine Versprechen. Wenn ich weiß, ein anderer ist auf meine Mitwirkung angewiesen, dann nehme ich da Rücksicht drauf. Und wenn ich es verpeile, übernehme ich Verantwortung dafür und sage, hey, tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Okay, wir haben ja noch drei andere Tipps, gehen wir mal weiter. Wie lieben wir Menschen? Auf den Vorteil des anderen achten. Spricht dagegen die fleischliche Natur? Da suchen wir ja eher so unseren Vorteil. In einem Buch wird das noch ganz anders genannt. Da nannte man das Gewinn-Gewinn-Denken. Es gibt drei Varianten. Es gibt Gewinn-Gewinn-Denken. Das heißt, ich habe was davon und du hast was davon. Gewinn-Verlust-Denken. Das ist die fleischliche Variante. Dann heißt, ich habe was davon und du hast einen Nachteil. Und Verlust-Gewinn-Denken ist dann, wenn man ein echtes Opfer bringt, damit ein anderer einen Vorteil hat. Würde man dir die Frage stellen, wer gewinnt in deiner Ehe, ist das eine ziemlich bescheuerte Frage, weil wenn nicht beide gewinnen, verlieren nämlich beide. So ist das. Und auch in anderen Beziehungen ist das genauso. Die Bibel sagt, tut nichts aus ehrgeizigem Eigennutz oder eitler Prahlerei, sondern im Wissen um die eigene Niedrigkeit achte einer den anderen Rang höher als sich selbst. Ein jeder richte seine Aufmerksamkeit nicht auf die eigenen Belange, sondern ein jeder auch auf die der anderen. Es geht um die Frage, geben oder nehmen. Es geht um die Frage der Prioritäten. Bin ich wichtiger als der Rest der Welt oder kann Gott mir auch zeigen, für einen anderen mich einzusetzen? Auch in Bezug auf Gott gibt es das. Ich habe vor kurzem das 5. Buch Mose fertig gelesen und da bin ich an einem Vers hängen geblieben, 5. Mose 17,1, da sagt die Bibel, du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, das einen Fehler oder irgendetwas Schlimmes an sich hat. Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Da habe ich überlegt, warum? Hat Gott Probleme mit Fehlern oder was? Also eine Wahrheit, die mir da so entgegensprang, die ich glaube, die dieser Vers transportiert, ist, wenn ich das mache, wenn ich das Schaf mit dem Hüftfehler, was ich eh nicht gut verkaufen kann, an Gott opfere, heißt das, Gott, du kannst von mir haben, was übrig ist. Wenn ich das Rind, was klein gewachsen ist, was nicht zur Zucht geeignet ist, Gott opfere, heißt das, Gott kriegt das Letzte, das, was ich eh nicht so gut verkaufen kann, das, was mir nicht wehtut, wenn ich darauf verzichte. Zuerst komme ich, dann kommt das Reich Gottes. Und auch in Bezug auf Menschen können wir so denken oder eben den Vorteil der anderen suchen. Bernd hat sich im Rahmen seiner Weiterbildung mit was beschäftigt und hat mir ein Beispiel erzählt, das fand ich klasse. Es gibt eine Fertighausfirma, die hat als Unternehmensphilosophie, dass sie niemandem ein Fertighaus verkauft, der sich das nicht wirklich leisten kann. Das heißt, die machen also das komplette Paket, die machen auch wohl die Finanzierung, war so, ne? Und wenn die merken, die Leute, die sind so kurz so vorm, wisst ihr, das, ja, es ist nicht wirklich eine gesunde Finanzierung, es ist hart an der Grenze, dann sagen wir nicht, jawohl Leute, kauft euch das tolle Haus von uns, dann haben wir wieder einen mehr und wieder Profit gemacht, sondern dann sagen wir, wir verkaufen ihnen kein Haus, tut uns leid, machen wir nicht. Boah, hab ich gedacht, das ist edel. Da denken die nicht nur an ihren Gewinn, sondern an den Gewinn, an den Vorteil ihres potenziellen Kunden. Und das ist die Haltung, die Gott auch sucht und die Gott liebt. Und ich weiß, dass es dieser Firma nicht schlecht geht, sondern gut. Ich glaube, sie ist gesegnet, weil sie dieses Prinzip lebt. Jesus sagt in Matthäus 7, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Eigentlich ist es ganz einfach. Dieser Bibelvers hilft mir bei vielen Entscheidungen in meinem Leben, wo ich überlege, mache ich das jetzt so oder so? Dann stellt Gott mir die Frage, Iris, wie würdest du das am liebsten haben, wenn du das Gegenüber wärst? Versteht ihr? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich die Einladung bekäme oder das nicht so wäre? Und das ist eine spannende Frage. Die Frage lautet also, verhalte ich mich so, wie ich es mir auch von anderen wünsche? Das war Tipp Nummer 2. 2 haben wir noch. Tipp Nummer 3 ist ein bisschen länger. Der heißt, zeige Integrität. Was ist Integrität? Oft gehört, in mancher Predigt schon. Es gibt auch irgendwie kein richtig eigendeutsches Wort, was das noch anders ausdrückt. Integrität heißt, ich lebe gemäß meinen Wertvorstellungen. Ich habe Überzeugungen und ich verhalte mich dementsprechend, ob mir jetzt eine ganze Gemeinde dabei zuguckt oder ob ich ganz alleine bin. Integrität hat jemand mal beschrieben als Treue zu sich selbst. Das Gegenteil von integer zu sein, wäre also korrupt zu sein, korrumpierbar. Bedeutet, ich lasse mein Verhalten nicht von meinen Werten, von meinen Prinzipien leiten, sondern ob ich einen Vorteil oder einen Nachteil habe, wenn ich das tue. Von Drohungen und Verlockungen. Könnte sein, ich habe eine bestimmte Überzeugung, aber auf der Arbeit lügen alle am Telefon und sagen, der Chef ist nicht da. Vielleicht lasse ich mich einschüchtern. Und blas auch in das Horn und sag das. Oder aber ich sag, kann ich nicht eine andere Formulierung benutzen, die aufrichtig ist und die trotzdem sagt, sie sind eben gerade nicht zu sprechen, was man ja nur auch respektieren kann. So. Oder aber ich habe eine Einstellung in einem bestimmten Bereich, aber lass mich durch Komplimente und Geschleime irgendwo dahin führen, dass ich es doch tue. Das wäre das Gegenteil von Integrität. Integer heißt unbestechlich sein, über tiefe, fest verankerte, positive Werte verfügen und zu ihnen stehen. Und ich habe euch eine coole Geschichte mitgebracht, die das sehr schön illustriert, wie ich finde. Tennis. Wer spielt denn gerne Tennis? Hey, okay. Wie auch immer. Ihr wisst, was Tennis ist, ne? Boris Becker und so, Steffi Graf früher. Okay. 2005, Masters-Turnier in Rom. Dort traf der Tennis-Champion Andy Roddick in der 3. Runde auf den Spanier Fernando Verdasco. Ist die Eva? Nicht da. Okay. Roddick hatte einen Matchball. Beim 2. Aufschlag von Verdasco rief der Linienrichter aus. Die Zuschauer sprangen auf, um den Sieg von Roddick zu feiern. Verdasco lief zum Netz und wollte Roddick zum Sieg gratulieren. Doch Roddick schüttelte nur den Kopf. Er sagte, der Ball sei nicht im Aus gewesen. Er zeigte auf den Abdruck im Sand, der klar bewies, dass der Ball auf der Linie und nicht dahinter gelandet war. Der überraschte Schiedsrichter schloss sich Roddicks Meinung an und sprach den Punkt Verdasco zu. Alle waren verblüfft. Roddick hatte in einem Spiel, bei dem normalerweise nicht ehrenhaftes Verhalten zählt, sondern die Entscheidungen des Schiedsrichters gegen sich selbst gesprochen und am Ende verlor er sogar das Match. Obwohl Andy Roddick an jedem Tag ein wichtiges Spiel verloren hat, hat er etwas viel Größeres gewonnen. Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wenn Roddick in Zukunft die Entscheidung eines Schiedsrichters in Frage stellt, wird man ihn sicher mit äußerstem Respekt behandeln und alles noch einmal genau prüfen. Denn sein Ruf ist bekannt und seine Glaubwürdigkeit wird ihm vorauseilen. Wie hat sich Andy Roddick wohl gefühlt nach diesem Spiel? Und wie hätte er sich gefühlt, wenn er diesen Sieg gefeiert hätte, obwohl er genau wusste, der Ball war nicht im Aus? Er traf die Entscheidung, auch dann aufrichtig zu sein, wenn es einen hohen Preis hat. Integrität bedeutet Kongruenz, noch ein Fremdwort. Das heißt, es gibt keine Kluft zwischen deinen Werten, Absichten und Prinzipien und dem, was du tatsächlich tust, wie du dich verhältst. Integrität bedeutet auch Bescheidenheit. Hört man nicht so oft in den Medien das Wort Bescheidenheit, aber wir kennen es alle irgendwie noch. Bescheidenen Menschen geht es mehr darum, was richtig ist, als darum, Recht zu haben. Es geht ihnen mehr darum, gute Ideen umzusetzen, als die Ideen selber zu haben. Er versucht viel eher, die Leistungen anderer anzuerkennen, als für eigene Leistungen Anerkennung zu bekommen. Das Brautpaar sich bedankt und ich werde vergessen, freue ich mich trotzdem, dass sie sich bedanken und weiß, war ja auch dabei, Gott hat's ja auch gesehen und ich freue mich, dass sie so eine schöne Hochzeit hatten, zum Beispiel. Bescheidenheit bedeutet, Prinzipien anzuerkennen, sie über sich selbst zu stellen und fest für sie einzustehen, auch bei Gegenwind. Dabei sind bescheidene Leute nicht unbedingt Weicheier. Bescheidene Leute sind nicht die Fußabtreter des Restes. Bescheidene Leute können ihren Standpunkt sehr wohl mit Nachdruck rüberbringen. Sie können sich auch in schwierigen Situationen klar ausdrücken, aber sie verlieren sich nicht in Machtspielchen oder Arroganz. Ein bescheidener Mensch weiß, dass er andere braucht und dass es Dinge gibt, die man alleine nicht schaffen kann. Integrität bedeutet auch Mut, nämlich den Mut, das Richtige zu tun, auch wenn es richtig schwer ist, wie dieser Tennisspieler. Und um das zu illustrieren, habe ich noch eine Geschichte für euch. Die Geschichte erzählt von der Ehefrau eines Arztes. Wer Medizin studieren will, hat es nicht leicht. Der Wunsch, gut abzuschneiden und Erfolg zu haben, macht gerade den Erstsemestern großen Druck. Mein Mann hatte hart für seine erste Klausur gearbeitet. An seiner Fakultät setzte man auf ehrenvolles Verhalten. Der Professor teilte die Aufgabenblätter aus und ging hinaus. Bald holten viele Studenten kleine Spickzettel aus ihren Unterlagen oder Taschen. Mein Mann sagt, dass sein Herz zu hämmern begann, als ihm klar wurde, dass es sehr schwer ist, gegen Leute zu bestehen, die pfuschen. Plötzlich stand ein großer, schlaksiger Student auf und sagte: Ich habe meine Heimatstadt verlassen, meine Frau und unsere drei kleinen Kinder in eine kleine Wohnung gesteckt und sehr hart gearbeitet, um Medizin studieren zu können. Ich werde den ersten von euch, der hier betrügt, melden. Das könnt ihr mir glauben. Sie glaubten ihm. Viele sahen betreten aus und die Spickzettel verschwanden genauso schnell wieder, wie sie aufgetaucht waren. Der junge Mann hatte neue Maßstäbe für diesen Jahrgang gesetzt, aus dem schließlich die größte Zahl erfolgreicher Absolventen in der Geschichte der Fakultät hervorging. Der Mann, der an jenem Tag bei der Klausur aufgestanden war, wurde später ein angesehener Arzt. Was er damals machte, war mit Sicherheit nicht leicht und angenehm. Das ist ja eh schon schrecklich aufgeregt bei jeder Prüfung. Aber er bewies die Art von Mut, die Integrität erfordert. Und sie ist ein Segen für jeden, der damit in Berührung kommt. Albert Einstein hat einmal gesagt, Menschen, die bei kleinen Dingen achtlos mit der Wahrheit umgehen, denen kann man bei wichtigen Dingen nicht vertrauen. Noch ein Zitat aus dem Buch von Stephen Covey, wo es darum geht, Integrität meint, als praktische Anwendungsweise, ich bin Abwesenden gegenüber loyal. Wenn ich die Abwesenden verteidige, erhalte ich das Vertrauen der Anwesenden. Covey schreibt in seinem Buch Sieben Wege, stellen Sie sich vor, Sie würden unseren Chef kritisieren und daraufhin von mir zu hören bekommen, ich würde dem Inhalt Ihrer Kritik im Wesentlichen zustimmen und daher vorschlagen, dass wir beide uns direkt an ihn wenden und einen effektiven Verbesserungsvorschlag für diese Punkte präsentieren. Was wüssten Sie dann über das, was ich tun würde, wenn jemand Sie bei mir hinter Ihrem Rücken anschwärzen wollte? Oder stellen Sie sich vor, ich würde in meinem Bestreben, eine gute Beziehung zu Ihnen aufzubauen, etwas weiter erzählen, was mir jemand streng vertraulich gesagt hat. Ich weiß, du solltest das nicht wissen, aber schließlich bist du mein Freund. Würde das dein Vertrauen in mich stärken oder schwächen? Solche Doppelzüngigkeit mag den Eindruck erwecken, Vertrauen beim Gegenüber aufzubauen, aber in Wirklichkeit zeigst du nur deinen Mangel an Integrität. Ich hatte vor längerer Zeit mal einen Anruf von einer Frau, die sagte mir, oh Iris, es gibt da so zwei Frauen in der Gemeinde, die sind so unglücklich und die fühlen sich so ungeliebt und die Entscheidung mit der Veranstaltung, die fanden die überhaupt nicht gut und oh, das kann man tun. Und ich habe ihnen aber versprochen, dass ich ihren Namen dir nicht sage, aber ich habe ihnen auch versprochen, ich sag's dir mal. Habe ich gesagt, super, kannst du was damit anfangen? Sag ich, nee. Zwei Dinge passieren. Ich habe die Herausforderung, erstmal meinen ganzen Ärger und meine Enttäuschung zu verarbeiten. Okay, meine Gefühle sind meine Verantwortung, habe ich aus meinen Predigten ja gelernt. Dann, was mache ich, wenn ich das nächste Mal in die Gemeinde gehe? Alle Frauen. Der Scanner läuft. Bist du's, bist du's, bist du's. Wie dumm ist das denn? Und habe ich gesagt, wenn Sie wirklich einen Verbesserungsvorschlag haben, beziehungsweise wenn ich Ihnen erklären könnte, warum das so und so war, wäre Ihr Herz vielleicht leichter am Ende. Und mein Gegenüber am Telefon, eine sehr reife Frau eigentlich, aber da hat sie sich ein bisschen an der Nase rumführen lassen, finde ich, sagte, Iris, das ist eigentlich ziemlich bescheuert, mein ganzer Anruf jetzt bei dir. Sag ich, ja, sag Ihnen, ich werde Sie nicht beißen, wenn Sie kommen. Sie können wirklich mit mir reden. Und solche Loyalität von anonymer Anklage ist, glaube ich, keine, über die Gott sich so sehr freut. Sondern Gott freut sich, wenn wir offen miteinander sind. Wenn es Dinge gibt, wir können alle voneinander lernen, dass wir miteinander sprechen. Nicht übereinander, haben wir gestern den neuen Leuten abgenommen, das Versprechen. Jeder, der Mitglied wird, kann sich entsinnen. So, der Club der üblen Nachrede, der verdeckten Kritik, des Spekulierens über die Motive und Absichten anderer, der hat einen Vorsitzenden. Und das ist der Teufel selber. Und in dem Club möchte ich keine Mitgliedskarte erwerben. So, ich habe das auch schon gemacht. Ich bin da nicht unfehlbar. Ich habe auch schon mal blödes Zeug geredet. Aber ich bin am Lernen. Und du bestimmt auch. Und wusstet ihr, es ist etwas, was uns vielleicht hilft, das habe ich auch gelesen, dass wir andere beurteilen nach ihrem Verhalten und uns nach unseren Absichten. Stell dir vor, Sonntagmorgen, Gottesdienst geht gleich los und irgendeiner rast noch mal runter, weil er was vergessen hat. Irgendwie fiel ihm ein, ich habe noch ein Kind im Auto oder keine Ahnung. Jedenfalls hat er es sehr eilig und hat Druck und er latscht dir voll auf den Fuß. Hier ist es schön eng, da kann man sich wunderbar auf den Fuß treten, wenn es mal ein bisschen belebter ist. Und du denkst, boah, die blöde Kuh, wie rücksichtslos ist die denn? Du siehst, was sie tut und beurteilst sie, dass sie vielleicht wirklich ihr Kind im Auto vergessen hat. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn jemand... Hey, habt ihr durchwachte Nächte gehabt, als ihr Babys hattet? Erinnert euch mal, da kann man schon neben sich stehen. So, und würdest du sie nach ihrem Motiv, nach ihrer Absicht, was sie eigentlich wollte, beurteilen, hättest du ein ganz anderes Bild. Noch ein Beispiel, weil es mir so gut gefällt, müsst ihr noch ein Zitat euch vorlesen lassen von Stephen Covey, der schreibt, als mein Sohn Joshua noch ziemlich klein war, hat er mir oft eine zu Herzen gehende Frage gestellt. Er war so verletzlich und ehrlich und unsere Beziehung war so gut, dass er mir jedes Mal, wenn ich auf irgendjemanden überreagierte, auch nur ein klein bisschen ungeduldig oder lieblos war, in die Augen schaute und fragte, Papi, liebst du mich? Wenn er dachte, ich würde eines der grundlegenden Prinzipien des Lebens bei jemand anderem verletzen, dann fragte er sich, ob ich das nicht bei ihm auch tun würde. Als Lehrer wie als Vater habe ich festgestellt, dass der Schlüssel zu den 99 der eine ist. Besonders der eine, der die Geduld und die gute Laune der vielen auf die Probe stellt. Es ist die Liebe und die Art des Umgehens mit dem einen Schüler, dem einen Kind, in der sich die Liebe für die anderen ausdrückt. Wie sie den einen behandeln, verrät, wie sie die 99 betrachten. Denn letzten Endes ist jeder einer. Dann habe ich noch einen Integritätspsalm für euch. Das ist der Psalm 15, der fiel mir ein dazu. Da schreibt David: Herr, wer darf dein heiliges Zelt betreten? Wer darf dich auf dem Berg Zion anbeten? Jeder, der aufrichtig lebt und andere gerecht behandelt, der durch und durch ehrlich ist und andere nicht verleumdet. Jeder, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt, der Nachbarn und Verwandte nicht bloßstellt. Jeder, der keine Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat, der alle achtet, die den Herrn ernst nehmen. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Jeder, der keine Wucherzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht, der sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige falsch auszusagen. Wer so handelt, den wird nichts mehr zu Fall bringen. 15. Jetzt habe ich meinen vierten Punkt vergessen, muss schon mal zurück. Vierter Tipp: Wie liebt man Menschen? Den schaffen wir noch. Erst verstehen, dann verstanden werden wollen. Verstanden werden wollen. Nehmen wir mal an, du hast Probleme mit deinen Augen. Gehst zum Augenarzt, nach 3 Monaten hast du endlich deinen Termin gekriegt und du sagst ihm deine Beschwerden. Der Augenarzt, total lässig, nimmt seine eigene Brille ab und sagt: Setzen Sie die mal auf. Ich habe die Brille jetzt jahrelang getragen und die hat mir echt geholfen. Ich habe zu Hause noch ein Reserveexemplar, Sie können die behalten. Du setzt die Brille auf. Es geht mir so, wenn ich Bernds Brille manchmal aufsetze. Ist also furchtbar, wird mir richtig übel. Und du sagst: Das ist entsetzlich, ich kann jetzt überhaupt nichts mehr sehen. Das ist viel schlimmer als ohne die. Der Arzt wird so ein bisschen pampig und sagt: Woran hängt's denn? Bei mir funktioniert die super. Geben Sie sich mal ein bisschen mehr Mühe. Sagst du: Mach ich ja, aber es ist alles total verschwommen. Mir wird ganz schlecht. Was ist denn mit Ihnen los? Sagt der Arzt. Ich sehe nichts, sagst du. Meine Güte, sind Sie undankbar, sagt der Augenarzt. Nachdem ich so viel für Sie getan habe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da nochmal hingehst? Nee, vielen Dank. Wie viel Vertrauen haben wir in Leute, die keine Diagnose stellen, bevor sie uns ein Rezept verordnen? Aber wie oft hast du genau das schon gemacht in der Kommunikation mit anderen? Wir haben die starke Tendenz, dazwischen zu funken, gute Ratschläge zu geben, übrigens nicht nur die Männer, können wir auch. Aber wir verpassen uns die Zeit zu nehmen, den anderen wirklich zu verstehen. Und das ist ein so wichtiger Schlüssel. Nimm dir doch in dem nächsten Gespräch mit deinem Ehepartner, deinem Kind, deiner Oma, wem auch immer, mal das Ziel: Ich will dich verstehen. Ob da nun hinten was bei rauskommt, ob wir unseren Streit beilegen, egal. Nimm mal alle anderen Ziele weg, nimm dem Ding mal die Luft raus und setz dich hin und versuche so zuzuhören, zu fragen und zu wiederholen, dass du wirklich weißt, wie es dem anderen geht. Das musst du nicht mal bewerten in dem Moment, sondern einfach nur wahrnehmen. Sprechen haben wir gelernt, lesen und schreiben in der Schule, zuhören eher nicht. Und oft geht's uns so, wenn wir die Geschichte von jemandem hören, dann denken wir an uns selber und dann gibt's irgendwelche, der Bernd hat das mit den Synapsen und mit den Dendriten, das habe ich mir nicht so ganz gut behalten, aber irgendwie gibt's dann irgendwelche Verbindungen, zack, 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 im Gehirn und sofort sagst du: Genau, ich weiß genau, was du meinst, und plapperst drauf los und der andere fühlt sich total überrollt und in Wirklichkeit hast du ihn gar nicht verstanden. 17 Sekunden hört ein Mensch zu, habe ich von Bernd gelernt, bevor er dazwischen redet. Und er antwortet oft nur, um zu werten, einen Rat zu geben, zu interpretieren oder von sich auf den anderen zu schließen. Das gelingt natürlich manchmal, aber es ist eben nicht der Standard. Ich bin jetzt 21 Jahre verheiratet und ich habe durch mein Exemplar Mann eine Menge über Männer, glaube ich, gelernt. Und ich könnte auch, wir hatten in der Vorstandssitzung über Männergottesdienst dieses Teil gesprochen und ich hab sogar einen Treffer gelandet mit meinem einen Tipp. Und trotzdem komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich merke, der ist so anders als ich. Der denkt so anders, der kommt wirklich von einem anderen Stern. So Unrecht hatte dieser säkulare Autor da gar nicht. Wie hieß der, John irgendwas? Männer kommen vom Mars und die Frauen von der Venus. Irgendwie ist da schon was dran. Und manchmal muss man sich in die Rakete setzen und dahin fliegen und diese Welt mal ein bisschen genauer betrachten. Und das meint der Tipp, versuche zu verstehen, anstatt zuerst verstanden zu werden. Geh mal mit dieser, ja, mit dem unbefriedigten Ergebnis nach Hause. Zieh doch mal die Gelassenheit an, das auszuhalten und wende dich deinem Gegenüber zu. Und das Tolle ist, du hast eine ganze Gemeinde, um das auszuprobieren. Eine ganze Zelle, eine Familie, eine Ehe, die dich hoffentlich noch viele Jahrzehnte erfreut. So, lerne. Ich bin dabei. Lass uns zusammen die Schulbank drücken und zuhören lernen. Dann habe ich noch einen Punkt. Den lese ich jetzt nicht vor. Ich habe neulich die Apothekenumschau gelesen. Manchmal, wenn ich dahin muss, dann nehme ich mir die mit. Und da haben die geschrieben, es gibt ein Phänomen, das hat die Wissenschaft festgestellt, das nennt sich soziale Ansteckung. Schon mal gehört? Soziale Ansteckung. Das heißt, dein Umfeld beeinflusst dich stärker als bisher vermutet, haben Forscher aus Amerika festgestellt. Man wird sogar dicker, wenn man viele Leute um sich rum hat, die dick sind. Oder man hört auf zu rauchen, wenn andere aufhören zu rauchen. Es ist wie ein Virus, der Ansteckung bewirkt. Es geht um Nachahmung, aber was total interessant ist, es haben sogar Menschen Einfluss auf das Leben anderer Menschen, die nicht direkt mit ihnen zu tun haben. Also das ist irgendwie, geht das noch über das persönliche Kennen hinaus. Netzwerke, Beziehungsnetzwerke haben ihren Einfluss auch über den direkten Kontakt hinaus. Faszinierende Studie. Wenn ihr die olle Apothekenumschau findet, lest es mal nach. Und Psalm 15 hat das auch schon gewusst, habe ich euch eben vorgelesen. Da gibt David uns den Tipp, dass es gut ist, keine Freundschaft mit Leuten zu pflegen, die Gott verworfen hat. Heißt nicht mit Leuten, die ungläubig sind grundsätzlich, aber ich denke, es gibt einen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und der umgekehrt alle achtet, die den Herrn ernst nehmen, der Gemeinschaft sucht mit Leuten, die ganz aufrichtig Gott nachfolgen wollen. Und Paulus hat das Prinzip der sozialen Ansteckung auch schon gekannt. Er schrieb nämlich in 1. Korinther 15, 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Was ich mir wünsche, ich mache heute keinen Aufruf, ich wünsche euch für die Adventszeit mal so ein bisschen Training oder möchte euch ermutigen, das mal auszuprobieren, mal zu üben. Andere Menschen zu lieben. Euch die Bibelstellen nochmal zu studieren. Und dann einen Vorsatz pflegen. Es gibt eine Frau in meinem Leben, über die habe ich mich geärgert die letzten Wochen. Die sehe ich jeden Morgen auf einem bestimmten Weg, den ich mache. Und die grüßt mich einfach nicht. Die grüßt mich einfach nicht. Obwohl man da, wo wir uns treffen, grüßt man sich. Ich sage immer guten Morgen. Ich versuche auch das so zu sagen, dass sie muss das wirklich hören. Selbst mein Kind sagt ihr guten Morgen. Aber die sagt nichts. Die sagt nichts zu mir. Ich habe gedacht, was hat die eigentlich gegen mich? Hat die mit mir ein Problem? Ich kenne die überhaupt nicht. So, und vor kurzem, war letzte Woche, habe ich ein Gespräch mit angehört, das sie mit jemand anderem geführt hat. Ich habe nicht gelauscht. Also das war mein Herz rein. Wirklich nicht mich angestrengt, da was mitzukriegen. Ich stand einfach da rum und musste warten. Und dann hörte ich, wie sie der anderen Frau was erzählt. Und ich habe nur Brocken gehört. Aber aus diesen Brocken habe ich gemerkt, es gibt jemanden aus ihrer Familie, aus ihrem nahen Umfeld, ich weiß nicht, ob es ihr Mann oder jemand anders ist, der schwer an Krebs erkrankt ist. Und sie hat gesagt, sie weiß nie, wie ihr Tag läuft, sie weiß nicht, ob sie gleich einen Anruf kriegt, muss ins Krankenhaus. Also solche Sachen hat sie gesagt. Und plötzlich habe ich diese Frau in einem ganz neuen Licht gesehen. Ich werde sie trotzdem weiter penetrant grüßen. Nett natürlich, aber vielleicht ist sie mit dem Kopf überhaupt nicht auf der Erde, wenn die da langläuft, wo ich sie sehe. Vielleicht ist sie in einem ganz anderen Film. Und ich habe sie verurteilt. Ich dachte, sie ist unhöflich oder habe mich schon als Märtyrer gesehen. Die weiß, ich bin gläubig und mag mich nicht oder sowas. Ne? Wie doof ist das denn? Weiß ich doch gar nicht. aber Gott hat mir vielleicht einen Job gegeben und darum lerne ich sie lieb zu haben und ich werde für sie beten, habe angefangen für sie zu beten und für den Menschen, der da krank ist, wer auch immer. So lasst uns darin üben, Menschen zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Und ja, möchte ganz kurz beten. Bleib ruhig sitzen und schließ deine Augen. Herr, wir sind fehlbar. Wir haben alle Defizite. Und wir alle sehnen uns danach, geliebt zu werden. Und in dir haben wir die größte Liebe gefunden, die es gibt. Du hast dein Leben für uns gegeben, nicht mal als wir Freunde waren, sondern als wir Feinde waren. Und Jesus, wir ehren dich für dieses gewaltige Opfer, das du gegeben hast auf Golgatha. Wir ehren dich dafür, dass du uns ein Vorbild geworden bist darin, wie Liebe und was Liebe alles überwinden kann. Die Angst vor Tod und Folter, die Angst vor dem Tod, die Angst davor, alles zu verlieren. Herr, du hast es gering geachtet, um der Freude willen, uns mit dem Vater zu versöhnen. Und das ist gewaltig. Und Herr Jesus, ich bete, dass wir miteinander, alle, die die CD hören, die Predigt hören, ein Stück mehr verändert werden. Ein Stück mehr lernen, unsere Liebe zu entwickeln und Menschen so lieb zu haben, so zu sehen und so zu behandeln, wie du das auch tust, Herr. Herr, wir brauchen deine Hilfe dabei. Wir schaffen das nicht aus eigenem Vorsatz und eigener Anstrengung. Aber wir sind hier und bereit, das zu tun und uns von dir gebrauchen zu lassen. Und wer mit dem übereinstimmt, der sage Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, Schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.